Erstens mal geht es ja heute nur ums Saufen.
Ich muss kotzen.
Kommt daher diese Dauergeilheit? Ich bin nicht so der Sadomaso-Wanderer. Wein ohne Eier solltest du nicht patentieren.
Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt ihr den totalen Tweet?
Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
Der digitale Frühschoppen mit Andreas Racco und Thomas Krause.
Thomas. Hallöchen, hallo Andreas. Mensch, das ist ja toll alles hier.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind.
Jetzt sind wir wieder da im digitalen Frühschoppen und ja, ich bin so ein bisschen aufgeregt noch, weil wir als Nerdy Nerds haben jetzt so einen Gast, der für uns, ein Ritt in eine andere Zeit ist, oder wie soll man das sagen, Andreas?
Ja, also, weiß ich nicht, mir fallen jetzt so schwer Vergleiche ein, aber so viele Frauen in unserem Alter oder ein bisschen jünger würden sagen, das ist so, als wenn man die Backstreet Boys treffe oder so, ich weiß nicht, das hinkt das?
Oder Bon Jovi oder so, ja.
Ich weiß es nicht.
Ja, gut. Ne? Ja. Oder ja, gut, aber oder also Nina unser Gast Klima heute.
Oder so, ich weiß. Naja.
Na, das, ja. Wer ist das denn? Kenne ich gar nicht.
Nein, gut.
Heute ist unser Gast Manuel Andrack und ich würde sagen, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden, fahren wir ab zu Manuel Andrack und danach gibt es noch unseren Umtrieb der Woche. Na, Andreas, machen wir das so?
Machen wir so. Ja, es hat alles geklappt. Wir haben die Schaltung hinbekommen. Wir sind mit dem Saarland verbunden. Wir sind mit NRW verbunden, mit Solingen.
Jo,
wir sind
NRW hier.
Mit Flensburg, mit mir verbunden. Ja, wir haben ihn hier, wir haben tatsächlich den großen Manuel Andrack hier, der ja, uns vielleicht ein bisschen was erzählen kann über seine ganz große Leidenschaft. Oder ist es schon ein Beruf? Auf seiner Homepage ist zumindest zu lesen, dass er eben nicht im Ruhestand ist, wie viele glauben. Und ich weiß ja, dass er ein absoluter Profi ist, was Witze angeht. Und deswegen versuche ich mich mal mit so einer Einleitung, da möchte ich ein ehrliches Feedback haben. In einer Zeit, über die er gar nicht mehr so viel reden möchte, wo er gar nicht mehr so viel drüber reden möchte. Aber wir wollen es auf die Kriterien einfach mal überprüfen.
Wir wollten mit Manuel Wandern Andrack, anfangen, Andreas.
Wir wandern gleich rüber. Aber Manuel Andrack ist 57 Jahre alt. Da war Hitler schon ein Jahr tot. Kann man das machen? Oder
ist das ein Quatsch? Guter Witz? Ist ganz ehrlich.
Also direkt irgendwie mit einem Hitler-Vergleich einzusteigen,
ist mutig.
Das sorgt doch direkt für so eine sehr, sehr
eine gewisse Wärme, die aufkommt. Das ist schön.
Darf ich es nochmal versuchen?
Thomas, also, mach du mal weiter.
Herzlich willkommen zum digitalen Frühschoppen, liebe Hörer. Wir haben heute einen tollen Gast. Das ist der Wandermeister. Ja, das ist also ein Titel, der ihm wohl mal von jemandem verliehen wurde, den er gerne angenommen hat. Und,
von mir selber.
Ich dachte, das war ein Kind. Ja. Das steht auf der Webseite.
Das stimmt natürlich. Das stimmt.
Genau, so. Wir begrüßen heute den Wandermeister Manuel Andrack. Und ja, herzlich willkommen, Manuel.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung zum internationalen Frühschoppen oder wie euer Podcast heißt. Sehr schön, dass ihr euch jetzt 1,45 mit einer Einleitung abgemüht habt. Wobei ich ehrlich sagen muss, also mir gefällt doch der tolle Gast besser als der große Gast. Also so dann direkt irgendwie unter die Großen dieser Welt, inklusive Hitler, eingereiht zu werden, brauche ich nicht. Aber sehr, sehr gut recherchiert, genau. Also Wandermeister gefällt mir wesentlich besser als Wanderpapst, was ich mir jahrelang irgendwie anhören müsste. Das ist mir irgendwie zu klerikal.
Mhm. Und ja, Andreas, machst du.
Ich wollte einfach ich weiß gar nicht, ob ich es Wandern nennen darf. Ich habe irgendwo mal gelesen, die Definition ist, ab einer Stunde ist spazieren gehen, wandern. Na, stimmt richtig. Das überhaupt? Oder ist das,
Richtig. Ja, man muss aber natürlich auch in die Natur gehen. Also es nutzt jetzt nichts irgendwie eine Stunde lang um den Block zu laufen. Das heißt nicht wandern.
Mhm. Wie lange brauchst du, bis du von deiner Haustür in der Natur bist? Geht das relativ schnell oder musst du dann auch noch irgendwie über Straßen, Wege, Menschen begegnen?
Also ich muss, wenn ich wirklich losgehe von zu Hause, tatsächlich manchmal ein paar Menschen begegnen in meinem kleinen Dorf, bis ich dann in den Feldern und Wäldern bin. Aber als guter Deutscher nutze ich natürlich, um möglichst schnell in der Natur zu sein, mein Dieselauto und fahre dann mit Hund meistens 2 Minuten den Berg hoch, dann muss ich das auch nicht gehen. Und dann bin ich wirklich am Wanderparkplatz mitten in der Natur.
Okay, okay. Also relativ schnell dann auch. Jo. Genau. Dann die wichtige Frage natürlich im digitalen Frühshoppen. Andreas, was trinkst du? Manuel, was trinkst du heute?
Wollen wir denn?
Wir hatten uns.
Ihr macht jetzt du? Wollen wir du machen? Ich bin ja immer.
Hatten wir.
Ja, kein Problem.
Okay,
ja,
das finde ich sehr schön. Ich bin Andreas nochmal. Und das mit dem.
Thomas und Andreas hört Thomas sich auch so Andreas an, als wenn wir fast irgendwie den gleichen Jahrgang ist.
Ja.
Also das ist ja knapp. So Thomas, Andreas, Michael, Peter.
Ja.
Ne? Also,
ja. Könnte eine Schulklasse in den 70ern sein, das wäre
klar. Ja, ganz genau. Ja. Nee, da können wir uns schon duzen. Wir sind ja auch quasi, also erstens mal geht es ja heute nur ums Saufen, Thema Frühschoppen.
Das ja. ist ein Missverständnis. Ja. Thomas stimmt. Ich bin arbeitend, also ich trinke. Ich
Andreas, was trinkst du?
Ich habe einen Eistee hier einmal, könnte ich aber auch als Rosé verkaufen oder umgekehrt. Ja. Und einen ganz, ganz langweiligen schwarzen Kaffee noch.
Manuel?
Ich habe die gab es mal bei Chibo, diese Tassen. Da trinke ich kannenweise grünen Tee, weil Alkohol vor 4 ist echt nichts für mich.
Ja, das hatten wir ja auch im Vorgespräch oder in der im Vorgeschreibs schon so gesagt. Außer wenn der FC spielt. Spiel, ne? Ja.
Ja, aber auch.
Auch in Maßen. So ist es. Ich trinke heute, weil wir ja ein Frühschoppen sind, trinke ich also einen mittelgeilen Merlot. Und das Geheimnis der Franzosen besteht ja angeblich darin, da ein Ei reinzutun. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich wollte das immer mal testen. Die werden ja sehr alt. Und cheers. Kann man jetzt nicht so sehen. Und die Hörer doch, wenn man hier so ein bisschen guckt, da ist das Ei drin. Ja,
nicht. Aber er hat,
Manuel, nee,
hat
aber deshalb versuche ich es ja zu beschreiben. Ich versuche ja Kopfkino zu machen.
Ich muss kotzen.
Manuel Andrak muss kotzen.
Das habe ich noch nie gehört. Ich meine, also über die Franzosen gibt es viele Klischees. Ja, waschen sich nicht und sind irgendwie dauergeil und so weiter. Aber dass die sich ein Ei in den Wein hauen, nicht
ehrlich. Habe ich mal im Internet gelesen. Nein, weiß ich nicht.
Gut recherchiert.
Kommt daher diese Dauergeilheit vielleicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, da habe ich wohl viel mit den Franzosen gemeinsam. Aber die einen sagen so, die anderen sagen so. Es schmeckt noch natürlich nach dem Wein, der übertüncht das, weil das Eigelb sitzt ja da unten drin, kann man ja so sehen.
Vielleicht ist das ein Missverständnis, vielleicht hättest du eher Rührei machen sollen und das dann in den Wein.
Wahrscheinlich dazu essen dann. Jetzt klebt auch der ganze Tisch hier, aber naja, gut.
Boah, ist mir schlecht.
Okay. Also wir sind jetzt über Hitler-Vergleich mit Eier in Rotwein, also es kann nur besser werden. Ja, Andreas, stell du doch mal ein paar Fragen zum Zeitgeist.
Wir biegen einfach mal ab. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe sehr viel auch das Wandern für mich entdeckt, ohne dass ich es Wandern nenne, aber ich werde in Zukunft von Wandern sprechen auf jeden Fall, nachdem ich jetzt so viel auch drüber gelesen habe. Ich habe so während der ganzen Corona-Pandemie, habe ich eben das Spazierengehen für mich entdeckt. Ne, also, aber nicht immer nur in der freien Natur. Ich habe damals auch in Lübeck gelebt, da eben viel durch Lübeck gelaufen, bin dann aber auch mal am Strand gewesen und auch mal in der Natur. Nur es war dann ja ganz schnell, dann gab es ja diese komischen Schwurbelheinis, die dann das auch Spaziergänge nennen. Und das hat mich dann wieder so ein bisschen, oh Gott, deswegen finde ich Wandern jetzt wunderbar.
Manuel, Spazierwandern.
Spazierwandern ist das dann, okay. Aber du als Wandermeister, als Profi, wie auch immer, wie viel wanderst du denn? Also ich habe so diese Schritte, die ich versuche immer, ich versuche so 10.000 Schritte in der Woche mindestens, lieber 15.000. Hast du einen Schrittzähler oder wie viel Kilometer wanderst du tatsächlich?
Also ich archiviere das nicht. Ich gehe so circa eine Stunde verteilt auf zweimal morgens und nachmittags mit dem Hund. Jeden Tag. Dazu kommen dann noch, keine Ahnung, 2 bis 3 Mal die Woche Wanderungen. Die sind aber jetzt auch nicht mit übermäßigen Kilometern ausgestattet, sagen wir mal irgendwie, das sind so Touren zwischen 8 und 12 Kilometern. Morgen fahre ich ein bisschen Rheinland-Pfalz rum, da summiert es sich auf 20. Und im Winter ist es dann natürlich ein bisschen weniger als in der Wandersaison von April bis Oktober. Also ich kann es jetzt schlecht zusammenrechnen an reinen Wanderungen, jetzt ohne die Hunde-Spazier-Wanderwege, sind es irgendwie wahrscheinlich so 1500 Kilometer im Jahr.
Okay,
aber das ist schon
was, aber anständig. Ja, aber Es ist halt, ich bin nicht so der Sadomaso-Wanderer. Es gibt ja Leute auch in der Wanderszene, die kriegen, das sind so wirklich die Sportwanderer, ne? So 30, 40 Kilometer am Tag und Alpenüberquerung, nicht in 7 Etappen, sondern am Stück oder so Scherze. Ne? Ja. Also so bin ich nicht. Ich bin wirklich, seitdem ich mich mit dem Wandern professionell beschäftige, bin ich doch sehr vom sportlichen Wanderer zum Genusswanderer mutiert.
Genusswanderer, das ist ein schönes Wort, finde ich, Genusswanderer.
Und ja, deswegen wird man ja auch schlecht, wenn Leute sich rohe Eier mehr losschlagen. Ja.
Und der Genuss, ach so, ja gut, bis jetzt geht's noch. Also es ist leicht wabbelige Konsistenz, aber ich tue mein Bestes. Wandern, am liebsten, wenn du es dir aussuchen könntest, am liebsten ganz alleine, oder man sieht auf deiner Website natürlich auch, wenn du da mit Leuten unterwegs bist, und da gibt's ja auch Wein ohne Eier, dann meinetwegen, aber am liebsten alleine, wenn du dir das persönlich aussuchen kannst, lieber ganz alleine in der Natur oder auch schon mit Leuten oder Familie oder wie auch immer.
Wein ohne Eier solltest du nicht patentieren lassen. kann man auf T-Shirts drucken.
Ich schreibe mal mit.
Wein ohne Eier, nee, damit bin ich selten gewandert. Die Antwort darauf ist ja. Nein, weil das hat beides so große Vorteile, dass ich es echt nicht sagen kann, das mache ich lieber als das andere. Also beim alleine wandern, ist man, da ist einfach der Vorteil, dass man irgendwie mit sich und seinen Gedanken irgendwie alleine ist. Also das finde ich fast bei mir noch wichtiger als der Naturgenuss. Also alleine heute Morgen, da war ich über eine Dreiviertelstunde auf den Feldern in der Umgebung unterwegs und habe so ein paar Sachen, wo ich gerade dran arbeite, Vorträge, noch irgendwie zusätzliche Ideen gehabt und zusätzliche Gedanken gehabt. Und das nutzt nichts irgendwie, wenn ich da am Schreibtisch in die Luft gucke und vom Computer sitze und denke, wann kommt mir da jetzt noch irgendwie die Erleuchtung? Die kommt immer beim Wandern, immer. Mhm. Also diese Gedanken kommen aber nicht, wenn ich mit einer Gruppe wandere oder mit einem Kumpel wandere, aber da kommen halt die dollen Gespräche.
Gespräche dann. Mhm.
Okay. Genau. Das hat auch was natürlich irgendwie mit Denken und Sprache zu tun. Also das ist wirklich meine Erfahrung, dass da man wirklich über Gott und die Welt redet. Also wenn ich jetzt irgendwie die regelmäßigen Wanderungen mit meinen besten Freunden nehme, da bleibt's halt nicht bei der Ebene, wo man an der Theke bleiben würde, ne? Beruflich, was machst du gerade, wie geht's, gesundheitlich, Familie und 1. FC Köln, sondern das wird natürlich beim Wandern auch alles besprochen, aber es geht noch darüber hinaus.
Okay. Kannst du denn beim Wandern auch telefonieren? Das ist etwas, was ich während der Pandemie so für mich erlebt habe, also Gespräche mit Freundinnen, Freunden, während ich laufe, dass ich dann mit denen telefoniere, also per Kopfhörer. Oder ist das etwas, was du nicht so gut kannst oder nicht so gerne magst?
Nee. Also mag ich nicht so gerne. Und also ich finde, zum Naturgenuss, den man ja doch quasi mitnimmt, dann immer gehört nicht nur die Bewegung, die Optik, sondern auch ganz eindeutig die Akustik.
Und, also auch keine Kopfhörer, kein Hörbuch, keine Musik, nein.
Nein. Gibt also es Jetzt bin ich irgendwie vor kurzem, habe ich so ein Projekt mitgemacht, auf dem europäischen Fernwanderweg E1 in Deutschland mehrere Etappen am Stück zu wandern, 7 Stück. Und da waren teilweise die Wege so langweilig, ja, dass ich mir dann irgendwie doch da Audible-Hörbuch angehört habe. Leider hatte ich da dann mal eins, was auch so furchtbar fade war, dass ich dann nicht nur der Weg langweilig war, sondern das Hörbuch. Und dann, dann habe ich gedacht, dann lieber meine Gedanken.
Und gibt es, gutes Stichwort, gibt es eine präferierte Landschaft, wo du sagst, da wandere ich am liebsten, das ist das, was ich am liebsten jeden Tag laufen würde oder so?
Ja, also seit meinem ersten Wanderbuch ist ja quasi so mein Steckenpferd das deutsche Mittelgebirge, was jetzt nicht heißt, dass das anderes ausschließt. Also ich war auch schon in den Alpen, das ist auch da ganz schön. Was ich an den Alpen oder am Hochgebirge prinzipiell nicht mag, ist A, wenn die Luft dünn wird und B, wenn es gefährlich wird. Ne? Also das ist halt, wenn man von Wanderunfällen und von tödlichen Unfällen, gerade in den letzten Wochen war da wieder einiges zu lesen, liest, ist das natürlich immer in den Alpen. Ja, also das ist nie in der Eifel oder an der Ostsee oder von Travemünde nach Lübeck, ja, an der Trave.
Ja,
da sterben relativ wenige Menschen. Also Mittelgebirge, das heißt aber auch nicht, dass ich, also ich bin gerade in den letzten Jahren doch zum, wenn es spannend ist, wenn es abwechslungsreich ist, auch habe ich sehr, sehr das Flachlandwandern schätzen gelernt. Mhm. So am Niederrhein oder gerade an der Küste finde ich das großartig, weil eben aufs Meer zu gucken und zu Fuß zu gehen an irgendwelchen Steilküsten oder weiß ich nicht was, Rügen bin ich schon gewandert. Das ist jetzt, würde ich jetzt nicht als deutsches Mittelgebirge bezeichnen und da gibt es auch keine großartigen Ab- und Aufstiege, außer mal irgendwie ein paar Meter aus der Bucht wieder nach oben. Aber es ist halt einfach eine großartige Wanderkulisse. Ne? Es ist irgendwie echt Weltklasse. Aber ich würde so sagen, also das niederschwellige Wandern, also ich liebe halt die deutschen Mittelgebirge von Harz über Schwarzwald, Schwäbische Alb, Eifel, Hunsrück und so weiter, was es alles gibt. Gibt hier genug in Deutschland. Aber eben vergesst mir auch das Flachland nicht. Das ist, also, es gibt natürlich so eine und so eine Ecken, wenn das irgendwie gerade in Norddeutschland über asphaltierte Feldwege geht, wo dann eigentlich nur die Radfahrer unterwegs sind. Da fragt man sich natürlich, wozu gehe ich eigentlich da zu Fuß? Kann ich eigentlich auch schön mit dem Rad fahren? Aber es gibt auch tolle Fußwege in Norddeutschland.
Ja, oder Deichspaziergänge. Ne? Das ist das, was Thomas und ich, wir kommen beide aus Nordfriesland, aus der Ecke.
Ja.
Und da haben wir neulich mal, das ist, glaube ich, ein halbes Jahr her, Thomas, da sind wir in unserer alten Heimat einfach am Deich lang gegangen. Und das hat man als Kind damals gar nicht so gemacht oder als Jugendlicher.
Nee.
Und das weiß man jetzt so zu genießen dann. Ne?
Genau.
Ja, genau. Ja. Gut, es gibt ja auch irgendwie Dünenwanderungen, ja, wenn der Deich jetzt nicht irgendwie, der ist natürlich auch teilweise langweilig, ne, weil doch sehr geradeaus und gebogen. Also das ist so eher die Sache der Holländer, ne? Die machen so Märsche auf Deichen, ne? So 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück, 10.000 Leute, unfassbar langweilig, aber da stehen die total drauf. Also das hat übrigens auch nichts mit Wandern für mich zu tun.
Ne? Da wird aber auch gesoffen denn, ne? Oder? Da wird doch auch
da wird gesoffen und das ist auch irgendwie so eine halb militärische Sache. Also da, wirklich, kein Scherz, die haben dann da ihre, aus ihrer Grundausbildung 40, 50-jährige Typen haben dann da ihre Uniform und ihren müssen auch dann so Armeestiefel sein und so weiter und so fort.
Naja, in Holland steht ja auch noch in Nordholland steht ja auch noch der halbe Atlantikwall, also insofern ist das ja auch eine schöne Atmosphäre dann für dich wahrscheinlich.
Genau. Da sind wir wieder bei der Einführung.
Ja, es dreht sich so ein bisschen.
Aber zum Wandern, ich habe das in einem Podcast, Manuel, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, welcher das war, ich glaube, das war vom Bayerischen Rundfunk, da hatte dich die Moderatorin gefragt, ob man dich auch buchen kann für Wanderungen. Das hast du verneint, hast gesagt, nee, also so einfach nicht, ne, für ein paar Freunde, aber du lässt dich so von Tourismusverbänden, glaube ich, buchen. Ne? Ist das etwas, was...
Ja, das ist natürlich, es gibt ja, das ist ja auch sehr bekannt, mein Beruf, da ist auch eine sehr erfolgreiche Romantrilogie erschienen und auch von Sat.1 verfilmt worden, die Wanderhure. natürlich kann man dich buchen. aber jetzt nicht, also was ich wirklich nicht mache, also ich will meinen besten Freund überraschen und als Hochzeitsgeschenk und der bekommt jetzt zum Geburtstag eine Wanderung mit Manuel Andrack. Also nee,
das passt irgendwie nicht.
So nach dem Motto Wohnzimmerkonzert. Ja. Aber natürlich, wenn jetzt Touristiker sowieso die jetzt einen Wanderweg bewerben wollen und dann sagen sie, Mensch, der Antrag testet jetzt den Weg und ihr könnt mitwandern. Bei Firmen ist das sehr beliebt. Incentive, ja, ein tolles Wander-Event. Also das ist ja irgendwie natürlich auch gerade, was ich gesagt habe, diese tollen Gespräche, also das habe ich dann schon mit einer Druckerfirma, ne? Also Computerdruckerfirma mal gemacht. Das waren so Vertriebler, die im normalen Tagesgeschäft haben die ja gar nichts miteinander zu tun, weil die unterwegs sind und irgendwie die Drucker an Mann bringen. Und da war so diese Wanderung wirklich die Gelegenheit, das haben ja danach auch einige gesagt, oh, wir haben erst gedacht, jetzt machen wir hier schon so einen Wandertag. Aber die Gelegenheit, mit mir ins Gespräch zu kommen, aber auch untereinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist halt dann eben bei einer Wanderung einfach irgendwie gehaltvoller und intensiver, als wenn man irgendwie nur in einem Restaurant hocken würde. Und das ist eine interessante Alternative zu irgendwelchen, wir gehen jetzt in einen Kletterpark und machen da Teambuilding. Also Teambuilding geht auch bei einer Wanderung.
Das finde ich, das ist meine größte Sorge immer, dass ich zu solchen Teambuilding-Sachen muss. Also wenn ich jetzt irgendwie so einen Kletterwald muss oder so. Grauenvoll. Ich wurde zweimal schon eingeladen und war dann immer verhindert. Aber ja, so eine Wanderung, ja, das glaube ich, wäre eine gute Idee. Also wenn uns jetzt so der Ostholstein-Tourismus oder, keine Ahnung, die hören uns, das weiß ich, einfach mal anfragen, wir verlinken deine Homepage. Es ist absolut möglich, dich sozusagen für so eine Veranstaltung zu buchen.
Auf jeden Fall, gerade Oha, das ist doch irgendwie meine zweite Heimat gewesen, jahrzehntelang. Meine Familie hat ja irgendwie... Das ist bei uns, wo wir bei dem Thema sind, da gibt es auch eine interessante Anekdote, was Harald Schmidt und Oliver Pocher angeht. Ja. Also meine Familie ist mit mir, seit ich 4, 5 Jahre alt bin, immer nach Dahme gefahren. Oh, Lübecker Bucht, ja. Nicht zu verwechseln mit Dahme-Spreewald. Ne? So, und also ne, der Ort neben Kellenhusen und vor Süßau. Und interessanterweise, Harald Schmidt hat als Kind immer Urlaub gemacht in Travemünde und Oliver Pocher immer in Kellenhusen.
Oh, dann haben wir dich da.
So, also im Prinzip hätten wir uns theoretisch, obwohl da natürlich irgendwie auch andere Jahrgänge am Start sind, im Prinzip hätten wir uns theoretisch am Strand irgendwo mittendrin im Haffkrug oder Schabolz treffen können. Ne?
So klein ist die Welt.
Also von daher ist es ja immer, da ging es dann, also wir hatten ja kein Auto, wir waren ja arm damals, meine Eltern haben heute auch kein Auto und keinen Führerschein. Und dann sind wir immer von Köln, 8,5 Stunden hat das gedauert, mit dem Fehmarn-Express bis Neustadt-Holstein, meistens bis Lenzahn gefahren.
Ja. So klein ist die Welt. Das.
Ich kenne eure Ecke.
Ja. Also die Ecke, da bist du dann... du hast gerade gesagt, deine Eltern hatten keinen Führerschein. Du hast ja auch sehr spät Führerschein gemacht. Hast du ihn noch? Ja. Ah ja, du fährst ja mit deinem Diesel zum Wandern, hast du mir
erzählt. Ich fahre mit meinem Diesel zum Wandern, genau. Ich würde auch sagen, ich bin einer der besten Autofahrer Deutschlands. Was
natürlich
daran liegt, was daran liegt, dass ich eben so spät den Führerschein gemacht habe und es ja gar nicht so lange her ist, ja? Also Sachen wie beim Überholen auf der Autobahn blinken und auch wieder beim Einscheren blinken.
Mhm. Können die wenigsten.
Schulterblick. Ja.
Können die wenigsten.
Sowas Substanzielles und auch wirklich nicht Ungefährliches wie Abstand halten. Ja?
Mhm.
Ja, Abstand zum Vordermann halten, so dass man auch noch nach einem längeren Bremsweg nicht auf der Heckscheibe hängt. Genau. Also sowas mache ich halt alles, weil ich einen ziemlich lustigen und guten saarländischen Fahrlehrer hatte. Ich habe da ja auch
Ich
glaube, ich habe sehr lange gebraucht, genau. Also da gab es eine 6-teilige Sendung beim Saarländischen Rundfunk. Herr Andras macht den Führerschein. Vor 11 Jahren habe ich den gemacht. Das war aber wirklich, es gibt ja diese Fahrschul-Soaps, ne?
Also
der ganze Wagen war halt eben
mit Kameras
ausgestattet und das war halt sehr lustig und eben auch das Vorgespräch war sehr lustig. Also er sagte, der Fahrlehrer, der Schaupit, der hat so eine Glatze und so einen gezwirbelten Schnurrbart, so wie Horst Lichter.
Okay.
Ne? Also eine richtige Type und früher Bundeswehr-Leute auf dem LKW ausgebildet und jetzt halt irgendwie Fahrschüler. Naja, und der sagte halt, also Faustregel wäre Fahrstunden gleich Lebensalter. Und da fiel mir natürlich die Klappe runter, weil den Führerschein hat ja nicht der saarländische. Ja. So, und ich war 45 und habe tatsächlich 42 Fahrstunden gebraucht.
Na, perfekt. Also noch drunter. Aber ich finde das gut tatsächlich, also diese Argumente, dass du sagst, das ist also dieses Abstand halten, blinken können die wenigsten, ganz furchtbar. Ich bin ja überzeugter Fußgänger und manchmal auch Fahrradfahrer und da erlebe ich hier in Solingen, das ist absolute Crash, aber gleich schimpft meine Schwester wieder, dass ich nur davon anfange, deshalb ein ganz anderes Thema.
Aber das Thema Führerschein spät, also ich glaube, wir können die Unfallzahlen signifikant senken, wenn wir sagen, Männer dürfen erst ab 30 Führerschein machen. Weil diese Hormonüberschuss mit 18-, 20-Jährigen.
Absolut.
Ne, also Frauen, glaube ich, die lasse ich mit 18 los. Aber bei Männern, also da, ne, ich habe auch mit 18 Führerschein gemacht. Ich war noch in dem Rückblick sehr vernünftig. Aber ich kenne viele Altersgenossen, die haben sich ja mehrfach fast tot gefahren. Ja.
Also ich habe.
Ja, absolut. Also das ist das Thema natürlich Fahren und Alkohol. Also niemals setze ich mich mit Rotwein mit einem Ei drin.
So langsam wäre es übrigens eklig, gutes Stichwort. Oh, ja.
Ja, ich sah das eben, dass du einmal wirktest du auch ganz merkwürdig.
Boah, wenn da wenigstens Eierlikör drin wäre. Boah, nein. Oh.
Den habe ich unten, den hole ich gleich dann.
Ja,
Prost. Wenn es länger dauert.
Nein, aber Manuel, was Geschichte. Du gerade sagst, dieses mit dem Alkoholfahren, das ist, wir sind ja alle drei, glaube ich, wir mögen gerne mal, bei dir wissen wir ja, dass du erst Bierbotschafter warst, nachher auch noch Weinfreund. Man kann beides miteinander kombinieren, das ist für mich überhaupt kein Widerspruch. Aber das, was du gerade sagst, dieses...
Aber bitte nicht zusammenschütten.
Nee, nein.
Und auch keine Eier, weder in das eine noch...
Ach so, Welt. Ja, ist ja gut.
aber dieses Alkoholfahren, ja, das ist so, das macht mich auch immer, das ist so für mich so die ganz böse Kehrseite, neben den ganzen anderen Problemen, die Alkohol auch macht, da muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber ich habe mir vor 6 Jahren so ein Gerät gegönnt, einfach dieses von Dräger, Thomas weiß das, so ein Alkoholmessgerät. Und ich finde, das müsste standardmäßig in jedem Auto verbaut sein. Das ist so mal eine These, die ich in den Raum stelle, wenn wir bei diesem Thema sind.
Ich glaube, das kommt. Also, dass da du einfach eine Verriegelung hast, wenn du irgendwie die Windschutzscheibe anpustest und die sagt so, ich habe aber nur ein, zwei Bier getrunken. Ja, ist klar. Ja.
Ne? Also, finde ich gut.
Gestern noch in der FAZ gelesen, da war irgendwie der FAZ Wein und Genuss und Gourmet-Papst Jürgen Dolase, der hat jetzt ein Buch geschrieben, hatte da einen längeren Artikel drüber, wie er mit Joschka Fischer irgendwie drüber redet, über dessen Diät und wie der wieder dick geworden ist und weiß ich nicht was. Und dann sagt Joschka Fischer, naja, also wenn man wieder irgendwie ein bisschen Brot isst und ein, zwei Wein abends, und dann schreibt Dolase, ein, zwei Wein heißt immer ein, zwei Flaschen. Ja, also das ist völlig klar. Ne? Ja, jeden Abend trinke ich natürlich ein, zwei Wein, ja, ist klar.
Ja, heißt immer ein, zwei Flaschen, ja, das sieht man dann ganz genau. Ja, ich habe eine Frage, wo ich tatsächlich, also ich bin bekennender Late-Night-Fan, also ich verfolge die amerikanische Late-Night, und jetzt von jemandem, der das wissen muss, bitte?
Ja, Profi, finde ich gut.
Profi, also wirklich, wirklich großes Interesse. Und jetzt eben zu jemanden fragen, der sich damit auskennt, warum tun sich die Deutschen so schwer mit der Late Night? Warum hat das nur, sage ich jetzt mal, in Teilen funktioniert? Warum gibt's nicht 2, 3 Late Night Shows? Und selbst der große Gottschalk ist daran gescheitert. Harald Schmidt hatte Durchhaltevermögen, aber letztendlich hat keiner sonst eine wirkliche dauerhafte Late Night auf die Beine gestellt. Warum ist das so, deiner Meinung nach?
Ich glaube, das hängt mit der deutschen Fernsehgeschichte zusammen, dass das Prinzip täglich außer Nachrichten und Tagesschau einfach nicht gelernt ist. Es war ja auch eben zu Privatfernsehzeit eine Revolution, dass man hingegangen ist und hat tägliche Gerichtsshows gehabt, tägliche Talkshows und so weiter und so fort, die auch teilweise ja wieder auch abgewickelt sind seitdem. Und gelernt ist eben die große Samstagabendshow, wo Amerikaner den Kopf schütteln. Ja, wie wetten das 3 Stunden? Ja. Wer soll denn das gucken? Und dann eben auch nur alle Jubeljahre und eben nicht jede Woche oder so sogar täglich. Und das war immer das Prinzip. Also ich meine, man findet ja interessanterweise Late-Night-Elemente sogar bei Rudi Carrell. Also natürlich hat der, oder auch bei Jürgen von der Lippe, natürlich haben die Elemente geklaut. Also dieser berühmte Boxkampf Muhammad Ali gegen die Oma, die ist natürlich geklaut von, wie heißt er, Man on the Moon, Andy...
Genau, der. Das mit Jim Carrey verfilmt wurde ja auch.
Mit Jim Carrey verfilmt worden, und der hat sich ja auch irgendwie da in den Boxring so Stefan Raab-mäßig gestellt und sich von so einem Profi irgendwie verkloppen lassen. Und aber richtig heftig, ne? Also der hat auch richtige Verletzungen davon getragen. Und das sind so Elemente, die tauchten dann auf im deutschen Fernsehen, aber eben nicht täglich, sondern eben in der Samstagabendshow. Und Gottschalk hat es ja total, also ist missverstanden, das war ja keine Late Night, sondern eben auch eigentlich eine tägliche Talkshow, ne? Also eine Promi-Talkshow. Koschwitz ging dann natürlich richtig in die richtige Richtung.
Den wollen wir nicht vergessen.
Aber da war das natürlich, wir haben ja da mit den gleichen Produzenten am Anfang mit Brainpool noch zusammengearbeitet, das war ja komplett durchgescriptet. Ja, also das, obwohl Koschi das kann natürlich. Ich meine, du weißt es ja bis heute als Radiomoderator beim Hessischen Rundfunk. Aber er hat halt da so auf Gag geschriebene Moderationen bekommen. Ne? Und das war wirklich so, der täglich, war das ein ganzes Buch, was er da...
Aber hatte Potenzial zumindest, hätte also, ja, am Ball
absolut,
bleiben sollen.
Absolut. Ja. Und das war natürlich auch so im ganzen Aufbau mit den Comedy-Elementen, ging das natürlich in die Richtung richtige Late Night. Und ja, dann kam Harald Schmidt, aber selbst wir haben ja doch dann auch gebraucht, um uns von den amerikanischen Vorbildern zu lösen. Am Anfang war es ja eine 1000-prozentige Letterman-Kopie. Aber Letterman ist natürlich großartig, aber ist nun mal nicht Harald Schmidt. So, und das hat dann doch auch Jahre gedauert, da den eigenen Stil rauszuarbeiten. Und ich glaube eben, das hat was damit zu tun, dass ja, das war ja auch die Krux, als wir dann zur ARD gewechselt sind. Die haben ja eben nicht 4, 5 oder zumindest 3-mal die Woche Sendeplätze freigeräumt, weil das eben gelernt war, dass da jeden Abend was anderes kommt.
Ja.
Ja, aber hätte Harald Schmidt das denn gemacht? Entschuldigung, also ich habe immer das Gefühl, dass der so ein Faulpelz war, dass der gesagt hat, naja, ich will auch nur 2-mal die Woche. Hätte der auch 5-mal die Woche, also er hat es ja eine Zeit lang gemacht, das hat
er ja
gemacht.
Ja, 5-mal war auch definitiv zu viel. Also ich würde sagen, irgendwie aber 3-mal wäre schon gegangen. Ja. Okay. 3-mal hat man dann, ich glaube, wenn man so von Dienstags bis Donnerstags, Freitag gehört sowieso irgendwie auch vom Konsumverhalten und vom Freizeitverhalten eher zum Wochenende. Gut, Montag ist schon Tag. Und also wenn man es von Dienstags bis Donnerstags gemacht hätte, wäre ja zumindest so ein bisschen der Eindruck von täglich gewesen. Aber dann bei der ARD nur Mittwochs, Donnerstags und später nur Donnerstags, das war halt zu dünn.
Aber Fred Kogel, hat er euch, also ich habe das immer so wahrgenommen als Verfolger sozusagen, hat er euch gelassen und hat gesagt, das braucht einfach seine Zeit oder hatte er keine andere Wahl? Oder hat er gesagt, komm, wir setzen das jetzt ab, das bringt nichts? Oder hat er gesagt, wir lassen das jetzt wirklich reifen, wir lassen Schmidt seinen eigenen Stil finden?
Also ihr könnt ja einen extra Podcast mal auflegen mit mir als Sidekick und dann können wir in mindestens 50 Folgen über solche Feinheiten reden. Das
okay, verstehe.
Ist jetzt ein bisschen...
Verstehe. Gut.
Also da müsste man sehr weit ausholen. Ja.
Und, ja.
Aber nur um das nochmal ganz kurz. Glaubst du, es hätte heute noch eine Chance zu sagen, wir haben ja ein anderes Fernsehverhalten. Also ich selber gucke gar nicht mehr linear, sondern gucke nur noch in die Mediathek. Oder, ne? Und wenn ich sage, es gibt jetzt 3-mal die Woche eine echte Late-Night-Show. Also ich meine jetzt nicht den Kram, den Böhmermann macht oder Respekt und so weiter, aber so eine richtige, wie ihr das damals gemacht habt. Meinst du, man hätte damit nicht doch nochmal eine Chance, wenn man sagt, ich kann, das wird jeden Abend ab 10 Uhr freigeschaltet und man kann es dann gucken?
Kann sein.
Also es könnte doch funktionieren, oder?
Kann sein.
Ja, aber müsste man schauen.
Ja, natürlich. Ich meine, es gibt fernab von dem, wo ich halt darüber gesprochen habe, das gelernte Fernsehen, gibt es natürlich im Moment wahnsinnig viele, auch globale Player, die nach Inhalten suchen. Mhm. Ja. Ob das jetzt Netflix oder Amazon oder Disney und so weiter und so fort ist. Und da ist ja nicht nur eine Hatz nach Kunden, sondern auch eine Hatz nach Inhalten. Ob dann da so eine deutsche Late Night, die natürlich eben nicht global vermarktbar ist, interessant ist, weiß ich nicht. Dafür bin ich zu wenig in der Materie.
Also du hast damit irgendwie abgeschlossen für dich. Also ich würde es auch nicht reizen zu sagen, Mensch, Manuel, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass Harald Schmidt das machen soll. Das ist jetzt irgendwie, hat alles seine Zeit. Aber würdest du so als Berater dafür zur Verfügung stehen, grundsätzlich zu sagen, ich hätte da Lust nochmal oder kitzelt das gar nicht?
Also ich würde demjenigen, der anfragen würde, sagen, ich an mir sind jetzt, ich bin im Prinzip auf dem Stand von 2007 stehen geblieben. Also die letzten 15 Jahre Fernsehen sind sowas von mir an vorbeigegangen. Ja. Also mich könnte man jetzt auch für irgendeine andere Sendung nicht als Producer da irgendwie engagieren, weil ich habe einfach keine Ahnung von Fernsehen. So,
okay.
Das ist abgeschlossen.
Ja, also was ich mir vorstellen könnte, wäre zum Beispiel irgendwie, also auch jetzt so, ich werde ja oft gefragt, ach, kannst du dir nochmal vorstellen? Und wenn irgendwie jemand fragen würde, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Also ich setze mich nicht mit 57 als Sidekick an den kleinen Tisch.
Nein.
Und, wir gucken uns da so beim bei der Mumifizierung zu. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Was ich und dann hier und hier ist Helmut Zerlett und große Showband und 300 Leute im Publikum, das ist doch alles Quatsch. Da lassen wir es lieber so, wie es jetzt ist, nämlich in guter Erinnerung, in bester Erinnerung. Ja, also immerhin werde ich ja noch in Podcasts im Jahr 2022 nach dieser Zeit befragt. Ne?
Ja.
Die scheint ja dann doch in bleibender Erinnerung gewesen zu sein. Was ich irgendwie ganz interessant fände, wäre einfach die Konferenz vor einer Show zu zeigen.
Ja,
weil man da sehr, 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 sehr clever genau dieses ganze Ding, wo Harald Schmidt ja zu Recht gesagt hat, eine Show 1:1, wie wir sie damals gemacht haben, wäre heute sowieso nicht möglich, weil man dann irgendwie alle 2 Minuten einen Shitstorm hätte an dieser und an jeder Ecke. Richtig, ja. Aber genau das könnte man bei der Konferenz thematisieren. Mhm. Wir machen doch irgendwie jetzt mal eine Sendung Porsche wie damals, Reifenwechsel bei Helmut. Nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, weil das ist zu männlich konnotiert. Ja.
Also überhaupt oder Porsche rund um Köln, diese
Geschichten. Ja, im Prinzip, sowas, also ja. Das würde mich reizen, die Sachen nicht zu machen, sondern darüber zu reden, was geht und was nicht.
Ah, ja, könnte also ja auch eine Show, ne? Könnte auch eine Show sein. Eine Nerdfrage wäre noch: Hast du noch den Mont Blanc Kugelschreiber vom Wichteln? Das ist so, das outet uns natürlich oder mich als Fanboy dann natürlich, ne? Gibt's den noch?
Nein. Nee, nein. Okay. Gute Frage. Wo ist der geblieben und wer hat den?
So.
Gute Frage.
Ne? Gute Frage, ne?
Und wir wollen das Thema Lederschaft.
Genau, ich habe noch. Ja, Entschuldigung. Also ich dachte dann, wir wechseln das Thema zur Richtung Köln, vielleicht so ein bisschen. Jetzt im Saarland, ja, Kölsche Jung. Und ja, Karnevalsflüchtling, wenn ich das richtig verstanden habe. Nun hast du mit uns ja dann Brüder im Geiste als Nordfriesen und ich sitze in Solingen, also du weißt, was ich durchmache. Also selbst in Solingen ist ja Karneval.
Aber holla die Waldfee.
Ein Befehl vom Bürgermeister, fröhlich zu sein. Wie kam's? Dieses Karneval, war das noch nie dein Steckenpferd oder ist das eher gekommen, gewachsen?
Ach, endlich habt ihr mal nicht zu Ende recherchiert. Sehr gut. Ansonsten top vorbereitet bisher, aber da nicht
Dankeschön.
Zu Ende recherchiert.
Du bist wieder
Nein, also ich war ganz, ne? Ich bin zurück im Karnevalsbusiness, ganz genau. Also oh. War ganz, ganz großer Jeck seit Geburt an. Es gibt unzählige Fotos mit mir als König, Indianer und so weiter. Indianer, ja, war meine Lieblingsverkleidung. Und übrigens auch Indianerin, ja, ich war auch einmal Squaw.
So,
und, das geht, ne, das also geht. Ja, so ein bisschen trans, in die Trans-Richtung ging das schon. Und, jetzt ehrlich. Und dann irgendwann, keine Ahnung, also es war so auch als Student noch volle Pulle und irgendwann so mit Anfang 30 war irgendwie, keine Ahnung, ausgefeiert. Ne? Und dann war ich so klassischer Karnevalsflüchtling, gibt es ja auch viele in Köln. Ja, gibt es ein berühmtes Lied von Wolfgang Niedecken, Bab nit für Kochelück, bleibisch Karneval he, ne? Also
ja, verstehe
mir auch ein Stück, du kannst mir auch ein Stück Kuchen geben, aber dann bleibe ich trotzdem nicht Karneval hier zu Hause. Ne?
Also, so.
Ich hau ab und in die Eifel, Wochenendhäuschen ist so der Klassiker. Und genau das habe ich auch gemacht, irgendwie Reiterferien in der Eifel, während Karneval war, zwischen Weiberfastnacht und Karnevalsdienstag. So, und dann kam 2019 der Verlag DTV in München, hat gesagt, wir wollen, das gibt's in Deutschland noch nicht, ein Buch über diese ganzen Riten, Karneval, Fastnacht, Fasching in Deutschland. Dann habe ich ein Buch geschrieben, mein Jahr als Narr. Und ich war eben nicht nur im rheinischen Karneval unterwegs, mit dem ich aufgewachsen bin, obwohl es auch da große Unterschiede, sehr große Unterschiede gibt zwischen Düsseldorf, Aachen, Köln, Mainz. Mhm. Ja. Nein, ich war auch bei der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht, was ja nochmal so ganz was Besonderes ist, ja, mit diesen Masken und dem Kleidle und dem Narrensprung. Und ich war in Österreich auf einer Karnevalssitzung, ich war in Venedig und. Ja. Mhm. So, und da drüber interessanterweise, und ich habe aber auch da dem Verleger gesagt, also pass mal auf, ich bin da irgendwie quasi raus aus dem Karnevals, aus dem Frohsinns-Business, ne? Und er so, ja super, dann machst du das so von außen, ne? Und hier zum Oktoberfest musst du auch fahren, das ist ja auch eigentlich nur eine große Kostümshow, ne? Und okay, habe ich alles gemacht. So, und dann habe ich mich natürlich auf meine Wurzeln, auf meine Kölschen besonnen und war sehr intensiv mit den Roten Funken. Das ist die älteste Karnevalsgesellschaft in Köln. Die werden nächstes Jahr 200 Jahre alt. Und habe da ein paar alte Kumpels. Einer war sogar mal Prinz Karneval in Köln. Und die habe ich angequatscht. Kann ich dann nicht mal aus nächster Nähe mir das anschauen. Und war ein paar Mal dann bei denen, durfte auf Einladung sogar im Rosenmontagszug mit diesen Leihklamotten rumlaufen, was kein Kostüm ist, sondern eine Uniform. Und lange Rede, kurzer Sinn, mich hat's gepackt. Ja? Mhm. Und da die Roten Funken auch so ungefähr die einzige Karnevalsgesellschaft in Köln sind, wo man sich nicht einkaufen kann, ne, mit einem dicken Scheck, sondern eher so ein schöner Männerverein mit ja so vergleichbar mit Lions Club oder ähnlichem, ne? Wo man halt sich beweisen muss, 2 Jahre lang Hospitanz machen muss, den Rest bedienen muss bei den monatlichen Treffen. Man braucht 2 Bürgen und ist dann auch von einem Ausschuss, ne, wo man irgendwie geprüft wird, ob man das alles ernst meint. Weil, also ich meine, Beruf hat man bis zur Rente und Roter Funk ist man aber lebenslang, ne? Bis man die Füße steigt.
Ja, ja.
Also ich habe da irgendwie echt einen 97-jährigen Kumpel jetzt gefunden, großartig. das hat mich jetzt echt nochmal gepackt, weil das irgendwie, ich war in so eine Sackgasse, das habe ich auch in einem Buch analysiert, des Saufkarnevals gelandet.
Ne? Ja. Genau.
Da ist natürlich dann der Karneval ähnlich wie das Oktoberfest, ähnlich wie andere Sauferlebnisse. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch
Malle.
Karnevalsveranstaltungen, genau, Malle. Also es geht eigentlich nur ums viel zu viel Trinken.
Ja.
Und das hat mich dann eben auch beim Karneval abgestoßen. Aber jetzt ich sage jetzt nicht, dass wir da nur Apfelsaft trinken, aber es hat doch eine andere Tradition. Also wir sind eine Persiflage auf die Kölner Stadtsoldaten. Da könnte ich jetzt drüber stundenlang drüber reden, was das Tolle ist an den Roten Funken im Gegensatz zu den Leuten, die sich einfach nur, billigsten Panzerknacker-T-Shirt kaufen und das dann als Kostüm empfinden eben sich dann volllaufen lassen.
Also du hast auch eine eigene Uniform dann inzwischen.
Ich habe eine eigene Uniform, die wird maßgeschneidert und
ui.
Genau, da gehört ein Säbel dazu, ein Gewehr, ein Holzgewehr mit einem Blumenstrauß drin und da gehört ein Tanz dazu, man tritt ja dann auf, den muss man lernen in einer Ausbildung, also ich hatte Ausbilder als Rekruter, die Rekrutenausbildung. Und da bin ich. Und jetzt ist die Jubiläumssession. Das Dreijährstirn kommt von den Roten Funken. Wir freuen uns alle drauf. Und eigentlich eine der beeindruckendsten Veranstalter der Roten Funken ist Allerheiligen, 1. November.
Okay.
Da treffen sich alle ohne Uniform selbstverständlich und auch ne, ganz unkarnevalistisch im schwarzen Anzug und gehen auf dem Hauptfriedhof von Köln, Melaten, zum Gedenkstätte der Roten Funken und man gedenkt halt der ehemaligen Roten Funken und geht danach ordentlich saufen beim Frühschoppen.
Ja.
Also das ist auch mal eine Gelegenheit, wo ich vier
Bier okay.
zu mir nehme.
Dann haben wir das doch
schon aber das ist wirklich
rausgearbeitet.
Also das ist eine sehr würdige Veranstaltung, also auch Anfang diesen, beim letzten November war dann auch ein jüdischer Redner dabei. Es gibt natürlich auch evangelische und katholische Pfarrer, die Funken sind, ne, die sprechen dann. Und
spannend.
Das hat was ganz, ganz Tolles. Ja.
Mhm. Okay. Also Karneval hin und zurück und hin und zurück, genau. Wir hatten ja auch mal den Thorsten Fürther, der war dann einmal grüner FDP und wieder, grüner FDP und wieder,
FDP, nee. Grün und dann wieder FDP, das ist
ja. Ja, so, also das lässt sich ja ungefähr vergleichen.
Ja, aber da ist ja gar keine Entwicklung zu spüren. Aber ich sag mal, von der Squaw, von der Indianerin,
ja.
Über gar nichts bis zum Roten Funken, das ist schon eine
Evolution. Das ist eine Bilanz. Das muss mit in die Referenzen, absolut. Ja, ganz genau.
Wir sind ja ein relativ, im Grunde ein sehr aktueller Podcast. Wir kommen ja Sonntag, kommt die Folge schon raus. Also wir zeichnen jetzt, wir sind ja auch gläsern sozusagen. Es ist Dienstag, wir zeichnen auf. Wie gehst du denn, Manuel, mit der ganzen Situation um? Also es ist ja für unsere Generation, wir erleben ja das erste Mal so richtige Krisen. So, also dass wir, ne, so ob das jetzt die Ölkrise, da waren wir alle noch zu klein, das hat uns nicht so interessiert, glaube ich, also mich zumindest nicht. Dann gab es natürlich so diese ganzen Umbrüche Anfang der 80er und so weiter. Aber was wir jetzt erleben, ist ja schon, ja, der Kanzler hat ja, glaube ich, sowas von der Zeitenwende gesprochen, aber so relativ viele Sachen auf einmal. Also wir haben Corona.
Ja, weil die SPD endlich mal umdenken muss. Aber,
aber gehst du, ich will dich jetzt gar nicht in so ein langes Gespräch, ich will dich jetzt gar nicht da, jetzt, ich will jetzt keine totale Analyse von dir, aber gehst du trotz allem optimistisch in die Zukunft? Bei Wikipedia ja, steht ja, dass du mehrere Kinder hast. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie viele wirklich, aber du bist ja Papa dann auch.
Ne? Weiß ich doch auch nicht.
Wer weiß das schon, ne? Aber nein, aber ernsthaft, kannst du in diesen Tagen trotz allem, das ist ja für viele auch ein gesundheitliches Problem, also mental, dass viele Depressionen entwickeln durch das Ganze. Ja, wie gehst du damit um?
Natürlich ein ernstes Thema und ich will das auch überhaupt nicht kleinreden, also, aber die Frage war ja an mich persönlich gerichtet.
Ja, genau.
Und, also ich empfinde das Wort Krise halt auch immer so ein bisschen inflationär. Ja? Mhm. Also am bewusstesten ist mir das geworden, als ich meine erste Wanderung mit Flüchtlingen gemacht habe und da waren schon, ich glaube die war 2017, 2018 im Bergischen Land bei Köln. Na, hier, Solingen ist ja auch.
Ja, Solingen, ja.
Ja. Und es war im Oberbergischen und da war ein wirklich top integrierter Syrer, der Mohammed, der quasi schon in der, also wirklich dörflich, ne, also in der Dorfjugend engagiert war und in der Dorffeuerwehr und im Dorfkarneval und alles, ne. Dann wollte ich mit dem irgendwie rutschte mir dann so fast das Wort Flüchtlingskrise raus, ne? Auch mittlerweile natürlich sehr gut deutsch sprechend. Und dann habe ich mir, was genau war da Krise? Ja, ist die Müllabfuhr nicht mehr gefahren? Hat sich der Müll gestapelt? Mhm. Sind Leute gestorben? Ja, es geht einem so ein bisschen Finanzkrise. Was haben wir denn da echt wirklich im Endeffekt von mitbekommen? Wer im Moment auch irgendwie eine Krise hat, das sind die Ukrainer. Ja, also nur weil bei uns jetzt irgendwie der Sprit 60, 70 Cent teurer ist, ist das doch keine Krise. Dann muss ich mich halt einschränken. Ich meine, ich hab gut reden. Ich danke natürlich jetzt immer in Frankreich. Die haben nämlich, ich weiß nicht, ob das im Rest der Republik bekannt ist. Die haben ja wirklich ab 1. September, wo bei uns der Tankrabatt eingestellt wurde, haben die ihren Tankrabatt eingeführt.
Oh ja.
Und das war jahrzehntelang, auch seit ich im Saarland wohne, das ist jetzt mittlerweile schon 14 Jahre her, war das immer so, dass die Franzosen bei uns zum Tanken gefahren sind, weil es bei uns viel billiger war, weil die noch viel mehr Steuern haben. Aber jetzt ist das da sensationell billig und da gibt's dann, also gestern war ich an einer französischen Tankstelle, da war dann Diesel aus, ne? Also war dann einfach das nur durchgestrichen.
Wahnsinn.
Oder teilweise, ne? Aber so, also das ist, und also jetzt auch was meine Kinder angeht, so, oh Gott, in was für Zeiten wachsen die rein? Ich glaube irgendwie, die gehen da ganz gut mit um. Und also der Klassenlehrer meiner jüngsten Tochter hat irgendwie da auch zu Corona-Zeiten gesagt, unterschätzen Sie bitte nicht, was die Kinder irgendwie für ihr Leben lernen in dieser Zeit.
Mhm.
Guter Punkt. Eben auch mit so einer Situation umzugehen und gut umzugehen und trotzdem irgendwie noch soziale Kontakte zu haben, eben dann auch teilweise nur digital und wie auch immer.
Ja.
Das wird, glaube ich, irgendwann so den Unterschied machen. Hast du überhaupt Corona erlebt oder nicht? Ne?
Ja.
Und wie bist du da durchgekommen? Und das ist halt auch eine Art Lebenserfahrung. Es ist aber nicht so traumatisch eben wie der Zweite Weltkrieg und diese Generation.
Wollte ich gerade sagen, es gibt ja auch Leute, die haben den Ersten und den Zweiten Weltkrieg überlebt.
Auch das gibt es.
Ne? Also auch das ist alles möglich. Ne?
Ja, mein Opa war in beiden unterwegs, aber im Ersten Weltkrieg als Militärbäcker. Also da hat das doch ganz gut gehabt.
Ja.
Also von daher, für mein Leben und für meine Zukunft nehme ich da das Positive mit, was wir jetzt an Gas, Strom und so weiter zahlen müssen. Das müssen wir halt aus den Rücklagen zahlen und für die Bedürftigsten muss es halt der Staat zahlen, weil man muss ja ganz einfach sagen, mit unserer doch leicht verfehlten Energiepolitik in den letzten 30 Jahren haben wir eben das alles viel zu billig gehabt.
Guter Punkt, ja.
Und jetzt zahlen wir halt drauf und man muss so im Prinzip da den Art Mittelwert nehmen und dann ist das, glaube ich, verträglich. Und da gibt es jetzt halt ein oder anderthalb harte Winter und dann ist auch, denke ich, irgendwie das machbar.
Irgendwie. Also Lebe geht weiter.
Genau, ich finde das eine sehr gesunde Einstellung. Finde ich eine sehr gute, gute Einstellung in diesen Zeiten. Und
ich habe ehrlich gesagt.
Ja, und das ist, ich meine, die Vorteile muss man ja auch mal ganz klar auf den Tisch legen. Langsam kommen wir der Forderung der Grünen, der Uraltforderung nach Benzinkost 5 Mark ja näher. Das führt aber natürlich zu Volksaufständen, wenn ich einfach nur da nochmal 100% Steuer draufhaue. Wenn es aber einfach ist, weil es halt eben teuer ist und die Umstände so sind, dann ist natürlich automatisch irgendwie der Spardruck da. Ja? Mhm. Also ich merke das natürlich auch bei mir im Umfeld, sowas wie Trockner ist einfach ein purer Luxus. Das braucht man echt nicht. Eigentlich braucht man keinen Trockner. Ja? Dann plant man das ein bisschen besser und einen Tag später sind die Sachen auch auf dem Wäscheständer trocken oder irgendwie noch besser draußen im Garten in der frischen Luft. Ja. Und das ist eine wahnsinnige Energieverschwendung, was da immer drauf geht. Und da gibt es schon so ein paar Stellschrauben, an denen jeder, duschen war schon immer kurz, wie bei Habeck. Also bei dem, kommt halt auf die Länge der Haare an, ne? Sag ich immer. Also, aber auch da gibt's schon so ein paar Stellschrauben. Ich kann jetzt endlich mal irgendwie den weiblichen Mitgliedern meiner Familie sagen, sisse, 19 Grad, habe ich schon immer gesagt, dass das reicht. Ne?
Oh, ja.
Ja, zieh dir halt einen Pullover an, mein Gott. Ne?
Ja.
Das ist aber, glaube ich, auch irgendwie so eine Jahrgangsding. Also so die ganzen, die dann ihre Adoleszenz in den 80ern verlebt haben, da gab es auch, keine Ahnung, Atomkrieg, Angst und Demonstrationen und
Tschernobyl.
Aber wir hatten so eine unerschütterliche Zukunftsoptimismus. Das ist, glaube ich, bei mir eingepflanzt.
Ja. Finde ich sehr schön. Im Grunde wäre das ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch so viel
auf dem Zettel. Aber wir Andreas hat noch wieder 1000 Fragen.
Ich habe noch so viel auf dem Zettel. Wir können natürlich sagen, ja, wir machen eine Fortsetzung demnächst. Wir sprechen das noch an. Was meinst du, Manuel? Wie ist deine Lust?
Ja, wir können natürlich noch ein Karnevalspecial machen. Wir können
Andreas und ich sagen immer... Sagen wir mal so
zur Wiedervorlage,
Wiedervorlage im nächsten Jahr. Können wir uns ja mal melden.
Ein großes Thema Ahnenforschung, da waren wir mit dem Opa ja schon nah dran. Also ja. Ich bin ja. Im hohen Norden in Flensburg, bin ich am 22. Oktober und halte einen Vortrag zu Familien, Ahnen und Namensforschung. Im deutsch-dänischen Volkshochschule oder so, wie das da heißt, in Flensburg.
22. Andreas Oktober. Sitzt ja in Flensburg, das passt ja gut.
Ich bin in Flensburg, da komme ich gern vorbei. Das
ja, mach mal, zwischen 10 und 18 Uhr. Also nee, so lange dauert nicht mein Vortrag. Aber dauert so lange.
22. Oktober ist aufgeschrieben.
Ja. 22. Oktober, ja doch, 22. Ja. Oktober.
Ja. Wunderbar.
Perfekt.
Ja, wie gesagt.
Dann könnt ihr da ja weiter plaudern.
Wir plaudern dann weiter und
wir sagen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Manuel. Toll, ja,
finde ich gut. Hat doch Spaß gemacht, muss ich
sagen. Sehr, sehr schön. Ja,
wir haben uns der Mühe gegeben. Der Einstieg mit Ei, ne? Und Einstieg mit Hitler-Vergleich.
Ja, aber das ist, wir arbeiten uns immer so langsam vor und immerhin, also Björn Engholm und Peter-Harry Carstensen haben uns ja auch irgendwie ausgehalten. Das ist ja immerhin schon was.
Aber das ist neu für mich. Er wurde ein Jahr älter als Hitler.
Aber denk daran,
Bingo.
Funktioniert nicht mehr lange.
Ich schreib's nur auf die Visitenkarte.
Ja. Und das ist ein schönes Schlusswort. Wir sagen vielen Dank, Manuel
Andrack. Ich hoffe, dass du Richtung Bismarck oder weitergehst. Danke dir.
Genau. Okay. Alles klar. Danke. Bis zum nächsten Mal.
Allah.
Tschüss. So. Ja, das war Manuel Andrack, wie er leibt und lebt.
Ja.
Das war ein tolles Gespräch, ne, Andreas? Also wirklich, also da war alles drin.
Muss ich sagen, sympathischer Mensch, ne? Also auch gar nicht. Im Vorgespräch kam auch gleich so, ihr könnt alles fragen, ne? Und wir wussten natürlich, er hat keinen Bock, jetzt die ganze Zeit über Harald Schmidt zu sprechen.
Genau.
Das muss ja auch nicht sein, aber macht Spaß. Also,
ja, ich fand das, ja, und ich habe viele neue Sachen übers Wandern gelernt und auch, über Karneval und die anderen Sachen, also zum Beispiel Rote Funken. Also ich habe mich ja nie in diese Karnevalswelt begeben.
Wir gehen da mal hin. Ich würde sagen, die Rote
Funken. Wir gehen da mal hin. Ja, auf jeden Fall triffst du ihn ja jetzt erstmal. Das wird ja dann auch ganz spannend.
Ich muss auf jeden Fall mal in meinem Terminkalender gucken, aber 22. Oktober habe ich mir vorgemerkt.
Der Umtrieb der Woche.
Da hätte ich großes Interesse, ja.
Genau. Andreas, was ist dein Umtrieb der Woche?
Oh ja, da bringst du mich jetzt ehrlich gesagt in Schwierigkeiten. Mein Umtrieb der Woche ist, ich habe ja sonst immer so viele Umtriebe, aber ich habe jetzt so viel, ich will nicht sagen Stress gehabt, aber so viel arbeitsmäßig war ich so drin,
das dass
ich...
Das kann ja auch ein Umtrieb sein.
Das ist auch ein Umtrieb. Ja, ja, vielleicht ist es, wenn es jetzt komisch klingt, noch mehr auf mich selbst zu achten. Also das ist ja auch das, was wir gerade mit Manuel Andrack so zum Ende noch hatten, dieses zu sagen, naja, die Krise und ist das eine echte Krise, aber trotzdem lässt man vieles an sich ran, ärgert sich über gewisse Dinge. Na, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber du weißt ja, ich habe einen neuen Arbeitgeber, einen neuen Hauptarbeitgeber, da ist jetzt, ne, wer das mal googelt, kann das ja machen. Das ist auch nicht alles immer ganz einfach, trotzdem nicht immer unterkriegen lassen. Ja, schon dieses, ja, ich weiß, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen.
Zu seinen Werten stehen.
Zu seinen Werten stehen und einfach zu sagen.
Das ist einfach eine ganz wichtige Sache.
Also nicht sich zu sehr im Klagen verlieren, also im Jammern. Ne?
Genau.
Das ist ja auch so eine Eigenheit, die ich gar nicht schätze, weil es gibt so viele Schicksale, die so furchtbar sind, ob das jetzt Krankheiten sind oder was auch immer, der Tod eines.
Ne, da kann ich euch empfehlen, da kann ich dir auch empfehlen, Andreas, die habe ich schon tausendmal empfohlen, aber empfohlen. Werner Herzog hat seine Autobiografie geschrieben.
Höre ich gerade,
Jeder für sich und Gott gegen alle.
Ja,
wenn ihr denkt, ihr habt Probleme und wie ihr die gemeistert habt, dann habt ihr noch nicht. Werner Herzog ist der wahre Chuck Norris. Ich sage
können
es
wir auch.
Also der Typ.
Auch gerne in die Shownotes rein. Das ist,
bringt
mich auch gerade, weil ich habe es gerade gestern angefangen, die Biografie zu hören beim Sport.
Großartig.
Und war bei dieser so, ne, das passt auch gerade, was Andrak Manuel gerade erzählte. Mit dem, ne, ach Gott, andere haben andere Krisen erlebt, wo die beiden Jungs bei der Mutter am jammern, dass sie so hungern haben und die Mutter dann ganz böse wird und traurig. Ja, weil sie sagt, ich kann nichts ändern. Wenn ich könnte, würde ich es mir aus den Rippen schneiden. Ne? Unter welchen Bedingungen diese Frau, seine Mutter war, glaube ich, Doktor der Biologie und konnte ihre Kinder kaum ernähren. Ne? Und das war so furchtbar. Und das ist Krise.
Absolut. Ne? Genau. Und dann, Andreas, es wird immer besser beziehungsweise immer schlimmer in diesem Hörbuch. Es ist wirklich ein geniales Hörbuch. Einfach auch ein Stück Filmgeschichte. Und er sagt auch, ich konnte nicht auf die Finanzierung warten. Ich habe einfach mit dem Film angefangen. Der Rest hat sich von selbst ergeben. Und was der für Filme gedreht hat und das ist genial vom Standpunkt dessen, was er dafür auf sich genommen hat.
Ja.
Nicht, also zum Beispiel, er hat einen Film angefangen, Fitzgeraldo, und auf der Hälfte stirbt der Hauptdarsteller fast, also wurde krank, musste ausgetauscht werden, dann gegen Klaus Kinski. Mick Jagger hat da auch noch mitgespielt. Da musste der ganze Film oder die Hälfte des Films nochmal gedreht werden. Andere hätten dann gesagt, okay, wir stoppen das Projekt, Schluss. Und das sind Dinger, die einen raushauen. Mein Umtrieb der Woche ist ganz einfach gesagt, der geht um das Erstaunen des Vergessens, wie schnell wir Menschen vergessen, beziehungsweise vielleicht auch, wie wir es gar nicht in unserem Bewusstsein vorhanden ist, dass wir gerade einen sehr, sehr dramatischen Sommer hatten mit Trockenheit. Und jetzt kam ja das erste Mal Regen. Wir bei uns hier in Solingen hatten das Glück, dass es wirklich immer sehr gleichmäßig die letzten Tage geregnet hat. Die Natur hat es gedankt. Und schon fangen die Leute aber rumzumaulen, schlecht das Wetter, in der Zeitung steht dann, der Zöpkesmarkt konnte, am ersten Tag kamen nicht so viele Leute wegen des Regens. Wir müssen für jeden Tropfen, müssten wir jetzt dankbar sein. Nein, die Leute, die auf dem Markt stehen, da steht dann auch wieder die Wirtschaft, aber ohne diesen Regen gibt es bald dann auch keine Wirtschaft, weil es dann keine Menschheit mehr gibt. Und das ist was mir total auf den Keks geht, dass die Leute dann anfangen rumzumaulen, weil es dann mal ein bisschen regnet und vor allen Dingen wir diesen Regen so dringend brauchen. Ja, also das ist absolut zum Kotzen. Und das ist nicht, weil ich ein Regenfan bin oder so, darum geht's gar nicht, sondern weil ich wirklich Angst um die Natur habe, dass das alles, dass wir dann wirklich, das wurde so zugespitzt gesagt, das war der letzte kühle Sommer, den wir hatten. Und stellt euch das mal vor, wenn die Sommer jetzt immer schlimmer werden, das will keiner, das will auch der größte Sonnenenthusiast nicht, kann ich mir vorstellen. Und ich habe auch nichts gegen Sonne, aber und für die Klimarettung, glaube ich, ist es schon zu spät. Wir können jetzt nur noch sehen, dass das alles nicht so schlimm wird. Und das ist etwas, was mich, wie ihr merkt, umtreibt. Und das war mein Umtrieb der Woche.
Das ist dein Umtrieb der Woche, ja. Manuel hätten wir auch gerne nach dem Umtrieb. Wir haben es einfach verdödelt.
Haben wir vergessen. bei mir liegt es am Alkohol, weil das Ei hat doch recht
durchgeschlagen. Das Ei ist inzwischen auch schlecht wahrscheinlich, ne? Oder?
Naja. Nee, das ist ja weg. Ich habe es ausgetrunken. Es hängt ja nur noch so ein gelber Glibber. da dran. Ja. Aber ich dachte mir, das ist eine schöne Überschrift, Wein ohne Eier. Was hatten wir vor? Wandern, Wein ohne Eier und keine Late Night. Das wäre so meine Schlagzeile.
Sehr schön, so machen wir das.
Das wäre so, ne? So.
Alles andere in den Shownotes nachlesen. Euch allen
eine. Und die Gäste stehen bei uns Schlange. Wir dürfen das jetzt schon wieder nicht sagen, weil das noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist. Aber wir haben Gäste, Leute. Das ist der Hammer. Seid also gespannt.
Bleibt dran. Abonniert uns gerne bei Spotify, bei Apple.
Wenn ihr das nicht schon getan habt. Aber, und hört uns auch. Wir sehen, wenn ihr uns abonniert habt, aber wir sehen auch, wenn ihr uns gehört habt.
Genau, auch gerne die alten Folgen. Ne? Ich hatte ja letzte Woche mal so ein paar Sachen.
Mal. Und ihr müsst auch nicht zuhören, ihr müsst einfach nur anmachen.
Ja, reicht. Ne? Einfach anmachen und was anderes hören.
So. Wer sich wirklich nochmal empfehlen kann, unsere Ministerpräsidenten Peter, Harry und Björn, einfach mal reinhören. Das sind auch wirklich schöne Gespräche für Leute, die so ein bisschen in unserem Alter sind und sich für Politik interessieren. So, jetzt haben wir auch genug gesabbelt, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören, Andreas. Vielen Dank, dass du dabei warst, wie immer.
Vielen Dank, dass du dabei warst, lieber Thomas.
Dankeschön.
Ich sag Ende.
Gern gemacht.
Tschüss.
Und nochmal vielen Dank an Manuel Andrack. Tschüss.